Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode spreche ich mit dem einzigen Zwei-Sterne-Koch im gesamten Baltikum. Mit dem Deutschen Matthias Dieter. Seit über 7 Jahren lebt und arbeitet Matthias in Estland und begeistert dort im Restaurant 180 Degrees bei Matthias Dieter in Tallinn. Einem Ort, an dem baltische Tradition auf internationale Küche trifft und das Ganze mit einem spektakulären Blick aufs Meer in einer großartigen Location. So schwärmt Matthias auf jeden Fall, denn ich war selbst noch nicht dort, habe es mir aber auf jeden Fall vorgenommen. Ich werde ihn in Tallinn besuchen. Wir reden über Anerkennung und darüber, dass er in Tallinn seinen Platz gefunden hat und er erzählt von seiner kulinarischen Sozialisierung, von den prägenden Küchenchefs, die er erlebt hat, wie Dieter Müller, Lothar Eiermann und auch Sven Elberfeld. Er berichtet von seiner Teilnahme bei Kitchen Impossible und was das plötzlich für eine Visibilität für ihn brachte und er verrät uns auch sein Lieblingsessen aus der Kindheit. Außerdem spricht Matthias darüber, wie er sein internationales Team mit Leidenschaft führt und warum er sich selbst gern als Papa des Teams bezeichnet. Und wir hören auch, wieso man sich in Estland so pudelwohl fühlen kann. Getroffen habe ich Matthias beim diesjährigen Good Food Festival auf Gudvangsfjellet. Und eins ist sicher, ich habe es eben schon gesagt, ich werde ihn definitiv in Tallinn besuchen. Denn den Gang, den er dort serviert hat, den möchte ich nochmal am Originalschauplatz erleben. Sensationell. Mehr verrate ich nicht. Und bevor es losgeht, kommt jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Und da erwartet euch eine Buchempfehlung. Denn am 16. September ist das neue Buch der Bestseller-Autorin Alina Bronski erschienen. Und es hat den Titel Essen. Und ich durfte vorab schon mal reinschauen und muss sagen, dieses Buch ist wirklich genau nach meinem Geschmack. Dieses Buch ist eine persönliche Erkundung der ganz einfachen Speisen und Gerichte. Gerichte und Speisen, die Familien und ganze Kulturen prägen. Es geht um Liebe, Hass, Verführung und Erpressung. Denn nur wenige Dinge sind so privat und zugleich so öffentlich wie das Essen. Wie unser Essen, das wir zu uns nehmen. Und Alina Bronski sagt, jeder könnte ein Buch über Essen schreiben, das genauso einzigartig wäre wie sein Fingerabdruck. Denn Essen ist ganz, ganz persönlich und ganz, ganz individuell. Nun hat aber sie dieses Buch geschrieben und ist eine sehr persönliche Erzählung über ihre Beziehung zu Porridge, Schokolade, Butterbrot, Borsch oder zur Vogelmilchtorte. Für sie sind diese Speisen nicht einfach nur Nahrung, sondern Mittel der Fürsorge, Emanzipation oder emotionalen Erpressung. Manchmal schmecken sie nach Heimat, mal nach Liebe, Hemmungslosigkeit oder Askese. Zusammenfassend ist dieses Buch ein bittersüßes kulinarisches Lesevergnügen. Mal humorvoll, mal melancholisch. Und natürlich auch zum Nachkochen anregend. Dieses Buch von Alina Bronski mit dem Titel Essen ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Leseempfehlung. Und jetzt geht's los mit Matthias Dieter, dem Zwei-Sterne-Koch aus Tallinn. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Ich habe gerade gesagt, Matthias, ich wollte eigentlich lieber nach Tallinn kommen, aber ich bin auch ganz zufrieden, dich hier zu treffen. Hauptsache, wir treffen uns mal. Moin. Ja,
freut mich. Moin, freut mich.
Wie lange bist du jetzt schon in Estland, sag mal?
Also ich bin jetzt das 9. Jahr in Estland. Ich bin 2016 im Januar bin ich nach Estland ausgewandert. Kann man ja sagen, ausgewandert. Eigentlich war es nicht richtig auswandern, weil ich habe ja eigentlich nur einen Plan gehabt, für eine Saison hinzugehen.
Das sind die besten Pläne, ne?
Das sind die besten Pläne und das ist halt auch ein bisschen gastronomisch, gell? Man kann nie planen, weil man nicht weiß, wo man hängen bleibt und was da in dem Leben noch mit reinkommt, sprich Partnerin oder Frau, Familie, ja. So von dem her ist es schwierig.
Ist das deine längste Station denn jetzt eigentlich? Du warst ja ein Jahr, ne? Oder zwei Jahre warst du angestellt und dann hast du dich selbstständig gemacht.
Genau. Ich bin ja da damals von Berlin nach Muhu, nach Saaremaa, das ist eine Insel. Das sind, glaube ich, über 1200 Inseln, was drumherum sind, ja. Und, aber es sind natürlich nicht alle bewohnt. Ja. Gell? Das ist nur ein Drittel oder ein Viertel. Ja, und die größte Insel ist Saaremaa. Und da ist ein altes Grundig-Hotel oder ein altes Grundig-Kernhaus, hat da ein Pärchen da renoviert und auf ein schönes Luxury-Hotel hingerichtet. Und ja, und wo ich dann fertig war mit Berlin, dann, wie es so ist, eine Tür geht auf, die andere schließt im Leben, habe ich unten nochmal einen Anruf bekommen, weil die gastronomischen Direktoren haben sich da sich unterhalten und es kam bis nach Estland, dass ich frei wäre. Und dann habe ich unten nochmal einen Anruf bekommen von 00372, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Wo ist das denn?
Ja, und dann habe ich das erstmal gegoogelt, bevor ich zurückgerufen habe, war Estland und das Tolle ist ja, ich habe ja davor auch nie Estland richtig gehört. Ja. Oder die Baltics. Mhm. Und wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich so ein bisschen meine Familie gefragt und dann waren viele Familienangehörige gesagt, ja, wunderschöne Stadt, Tallinn. Wir waren da mal mit dem Boot, haben eine kurze Pause gemacht. Mhm, und geh da hin und das ist sensationell. Ja, und dann habe ich mir das natürlich angeschaut. Ich bin mehrere Male, habe ich mich dann angenähert zu den Inhabern, habe ich die besucht, den Saaremaa. Die haben mich besucht damals in Berlin. Ja, und da kam man dann näher und dann haben wir gesagt, komm, die Abenteuerlust, die nehme ich mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe da rüber für eine Saison.
Zwei sind es geworden oder wie lange?
Ja, zwei Saisons habe ich dort gekocht, ja? Zwei Sommersaisons und im Winter habe ich eine ganz neue Idee gehabt. Und zwar, die Essen sind ja ein bisschen verschlossen. Ja. Und die Essen, die wollen unter sich sein. Das hat aber auch viel mit der Historik zu tun, weil die ja immer besetzt waren. Und die haben ja nie eigentlich ihr Land selber gehabt.
Es war selten frei. Ne? Mal waren die Russen da, mal waren die Schweden da. Finnen, die Deutschen kamen auch häufiger mal vorbei.
Ja, ne? Ja. Und deswegen sind sie sehr verschlossen. Und ich habe das so ein bisschen in der ersten Saison ein bisschen mitbekommen und habe gesagt, hier, ich möchte was Gastronomisches, was komplett anderes machen. Ja. Und das, was mich natürlich ausgemacht hat, nach 6 Jahren Berlin, First Floor, war es ein Hotel mit eigenem Garten. Und da wurde wirklich noch geplant im Winter, was angebaut wird für den Sommer. Ja. Auch die Mühni musste man schon vorher planen. Und das war halt das, was mich halt so angemacht hat, das nordische Stil. Ja, und nicht einfach nur wie in Berlin morgens oder nach dem Service den Lieferanten anrufen und du hast halt alles bekommen und du musst dich auch nicht bewegen, irgendwo in die Natur.
Beschaffung war dann schon noch ein bisschen was anderes, ne?
Total. Und vor allem auch mal die Planung wieder back to the roots. Ja, und zu sehen, okay, was kann man machen, was kann man nicht machen? In welcher Zeit kommt was, in welcher Zeit kommt das? So, und da die Menüs zu schreiben, schon voraus. Und das Lustige ist ja, die Natur, die macht ja manchmal ihren Strich durch die Rechnung, ja. Und es kann auch mal sein, dass ein Produkt mal 1 oder 2 Monate später kommt, weil einfach die Wettersituation verschieden ist.
Und da ist das Klima ja auch noch ein bisschen anders als bei uns, oder?
Richtig, ja, schon tough, ja.
Bist du denn... Hast du dich denn da jetzt so eingelebt? Würdest du sagen, also ich bin da auch so ein bisschen angekommen?
Ich muss sagen, also wo ich erstmal angekommen bin, habe ich erstmal eine Zeit lang gebraucht. Mhm. Natürlich, weil ich auch von außerhalb von Estland kam, haben sie erstmal so mit Abstand, ja, weil du ja kein Einheimischer bist, hat es schon ein bisschen gedauert. Dann kam eine Zeit, wo wir dann das 180 aufgemacht haben, 2018. 21 kam dann das erste Mal der Michelin Guide to in the Baltics oder erst zu uns.
Ach, das und war dann das überhaupt das erste Mal, das was vergeben war.
Ja. Ja, und dann, wo dann direkt im ersten Jahr kam ja der erste Stern, im zweiten Jahr direkt der zweite. Und da habe ich gemerkt, ich habe was geschaffen für Estland. Ja, und dann habe ich auch direkt hier bei dem Präsidentenball habe ich eine Einladung bekommen. Also da habe ich gemerkt, ich werde jetzt voll in die Community reingeschoben.
Plötzlich bist du so visibel. Ja, und man muss ja sagen, der erste Koch überhaupt, der im Baltikum 2 Sterne erkocht hat.
Ja.
Nicht mal, das gab es vorher nicht.
Das gab es vorher nicht, ne?
Und das ist schon eine Leistung. Plötzlich kommen sie auch alle und sagen,
absolut, und dann Matthias, hast du auf einmal 1000 Freunde. Nee, und da hat man halt gemerkt, und da bist du jetzt drinne. Und natürlich ist es schön, ja, wenn man natürlich sich wohlfühlt in der Community. Und das ist ja, glaube ich, in jedem Land. Wenn du angesehen wirst, wenn du akzeptierst wirst, wenn du die Respektsituation kriegst, dann fühlst du dich wohl. Und dann gibst du nochmal 10 oder 20% nochmal Schub on top, weil du einfach sagst, okay, du bist jetzt zu Hause. Du hast deinen Hafen gefunden,
mhm,
und jetzt geht's los.
Hafen gefunden, ihr seid in Tallinn im Hafenviertel, angesagtes Viertel, wie man sich erzählt. Wie gesagt, ich habe es ja leider nicht geschafft, noch nicht geschafft, aber versprochen für nächstes Jahr, für nächsten Sommer. Dann bist du auch noch da, ne?
Auf jeden Fall, also ich habe nicht vor, Estland zu verlassen. Also wie gesagt, ich bin jetzt da.
Bist angekommen.
Ich bin angekommen,
ja. Und sag mal, 180, was sagt mir das?
Ab 180 Grad war es, wir haben natürlich überlegt, es war ein riesengroßes Gebäude, ja. Und wo wir das erste Mal uns angeschaut haben, haben wir gesagt, Halleluja, ich glaube, es sind 700 Quadratmeter, ja, Restaurantfläche oder 650. Und da habe ich gesagt, wow, ich wollte ja keine 200, 350 Gäste rausschicken. Und dann hat mein Partner gesagt, also ich habe ja einen Partner, wo wir zusammen das eröffnet haben. Und er ist in der Printfirma, in der Printtechnik, also er hat eine große Printfirma in Tallinn, die größte in Estland. Und und dann haben wir uns das angeschaut, dann sage ich, okay, jetzt wissen wir, jetzt muss ich ein Konzept ausarbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen ein Drittel machen wir eine Lounge, mhm, ja. Dann haben wir eine Rezeptions-Area, ja, und dann haben wir den Dining Room. So, wenn die Gäste im Endeffekt kommen zu uns ins Restaurant, dann gehen sie erstmal in die Lounge,
ja,
in offene Feuer, ja, schön Couches drumherum, und dann können sie erstmal entspannen von einem stressvollen Tag, kriegen sie ihre Snacks, und nach den Snacks werden sie dann rübergeführt in den Dining Room, und dann geht's los mit dem Menü. So, ich habe im Endeffekt das riesengroße Raum, ja.
Es ist natürlich großartig, wenn man Fläche auch hat, ne?
Ja, es ist Luxus, Fläche ist Luxus.
Ja,
und dann haben wir gesagt, okay, der Dining Room war schon sehr groß und wir wollten eine offene Küche haben. Und die Küche ist im Endeffekt genauso in der gleichen Größe wie die Sitting-Kapazität von den Tischen drumherum. Ist auch so ein Luxus.
Also ein kleines Fußballfeld,
ja. Und direkten Blick direkt zum See, ja, und ich glaube, das ist einer der schönsten Arbeitsplätze für alle Köche.
Herrlich.
Weil sie sehen die See, den Hafen. Also man kann sich auch vorstellen, man sitzt irgendwo anders, Kopenhagen oder in Spanien oder in Italien.
Ja, wobei, aber ja, Tallinn ist ja nicht schlecht. Und man muss ja auch sagen, Tallinn ist ja auch noch weiter sich am entwickeln und
absolut,
ist ja auch ein Magnet für, also nicht nur für Kreuzfahrten und so weiter, weil da hält ja richtig viel bei euch.
Ja.
Ne? Und ist ja auch direkter Punkt rüber nach Helsinki. Und Fähre nach Schweden geht auch. Und
ja,
nach Kopenhagen auch.
Ja.
Ach so.
Und da auch, man muss auch sagen, die Flüge, die sind schon so sensationell. Und auch unser Airport. Ich meine, du gehst in den Airport rein in 3 bis 8 Minuten bist du am Gate. Ja, es geht ganz schnell. Ja, und es ist einer der schnellsten Flughafen, wo ich je gesehen habe, in Einchecken.
Ja?
Ja. Ja, und jeder Flug nach Deutschland, und ich komme ja relativ sehr oft nach Deutschland, ja, auch familientechnisch.
Ja.
2 Stunden ein bisschen in Deutschland, das ist nichts.
Es ist quasi um die Ecke, aber dann trotzdem so anders, ne?
Ja, ja. So, im Endeffekt, unsere Küche haben wir gebaut zur View-Seite auf 180 Grad. Ja, 180 Grad ist unsere Küche. Wir haben am 18.08.2018 aufgemacht. Ja, und aber die View-Seite vom Restaurant zum See ist eigentlich 180. So kamen wir um 180 Degrees. Um mal kurz zurückzukommen.
Ja, und verstehe, ja, alles klar. Nö, dann liegt es auf der Hand.
Liegt auf der Hand, ja.
Du hast gesagt, du hast ja dich komplett umstellen müssen, als du damals auf der Insel warst und quasi nach der Saison wirklich gekocht.
Ja.
Machst du das immer noch? Hast du das beibehalten?
Ich habe es nicht mehr beibehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich aber auch, weil meine Küche sich auch ein bisschen verändert hat, und ich koche jetzt nicht mehr so nordisch. Also dort war das Thema in dem Restaurant Nordisch Cuisine.
Mhm.
Mhm. Ja. Island Nordisch Cuisine. Was ich jetzt nicht habe. Ich habe jetzt eine World Cuisine, eine europäische Küche, und ich hole natürlich die besten Produkte aus ganz Europa. Was ich natürlich habe, was ich versuche, und das, da ist der Punkt, da ist halt Estonia noch nicht so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe mein Fleisch, ich habe meinen Fisch von Estonia, weil die Menge, was ich habe, und ich habe 130 Mönchs pro Woche, ja, weil wir 4 Tage offen haben, die kriege ich von Estland nicht und vor allem nicht mit der Qualität. Ja. Und das, was ich natürlich auch im Menüpreis aufrufe, da muss wahrscheinlich schon Top-Produkte da sein und nicht wankend, heute mal so, morgen mal so, und das schaffe ich nicht. Aber was für mich ganz wichtig ist, ja, trotzdem die nordische Küche mit Einkochen, Fermentieren, was ich habe, wenn ich die Top-Produkte habe und wie Früchte, alles ist so sensationell im Sommer, weil der Tageslicht ist um einiges länger, wie jetzt hier.
Du hast ja viel, ne? Ich meine, und die Essen holen wahrscheinlich auch viel aus dem Wald, Pilze.
Absolut,
und so
absolut.
Und ja, da hast du natürlich ein gute Quelle dann
richtig,
dafür.
Richtig, und es schmeckt richtig und es ist richtig gut. Also, wie gesagt, Früchte, Milchprodukte, Gemüse, das beziehe ich alles aus Estland.
Ja. Kann man denn sagen, weil du sagst so Nordische Küche oder Nordic Cuisine, ne? Kann man denn sagen, dass es so auch so eine eigenständige baltische Küche schon gibt? Oder entwickelt die sich?
Ich glaube, es ist eine Kopie von der dänischen, von der nordischen Küche.
Ja, okay.
Wo die natürlich weiterentwickelt haben. Ich meine, die Kultur, wenn ich selber, die Kultur selber, es gibt keine Gerichte, würde ich jetzt sagen, von Estland. Typische estländische Gerichte. Ja. Weil natürlich durch die Besatzungszeit habe ich natürlich die ganzen Einflüsse über die ganzen Jahre bekommen, und also ich sehe unheimlich viel deutsche Esskultur da drinne. Ich sehe unheimlich viel Russisch, ja, durch die Sowjetunion damals.
Ja, das hat man ja auch damals alles vereinheitlicht, ne?
Ja.
Die mussten ja auch alle. Es gab dann ich habe mir das mal erzählen lassen. Es gab diese vereinheitlichen russischen Kochbücher, da hat man in jede Region eben quasi die Standardgerichte gebracht, und dann durften sie noch so ein paar eigene behalten.
Richtig,
ja. Wahrscheinlich hast du ein bisschen Hering noch da und so weiter, ne? Ja. In Estland. Und was für einen Fisch hast denn du da? Was kriegst du?
Also,
kriegst du auch nicht mehr viel, ne?
Ja, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich benutze eigentlich nur Atlantik-Fische.
Weil du dich gar nicht drauf verlassen kannst.
Ja, weil auch manchmal wenn da ein schlechtes Wetter ist,
fahren
die nicht raus. Und dann stehst du da und hast natürlich, und ich printe ja meine ganzen Münchs außerhalb, und ich kann jeden Tag nicht printen.
Du hast gesagt, die Küche ist so groß wie so groß wie auch der Gastraum, ne? Wie viele Leute hast du in der Küche?
Ich habe 10 Mann in der Küche.
Und Nationalitäten?
Alle verschieden.
Alles?
Alles durch. Was unheimlich wichtig für mich ist, weil ich brauche das internationale Flair. Weil ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Küppchen sich entstehen. Mhm. Ja? Weil es ist so, Russen sind unter Russen. Esten sind unter Esten. Ja? Und da ist noch eine kleine Wand dazwischen, eine Glaswand.
Ja. Ja?
Und man merkt es. Und deswegen versuche ich immer, das zu balancieren. Ja?
Aber bei euch in der Küche kriegt ihr das weg. Kriegst du die Wände weg?
Absolut. Also beim ist ganz, ganz wichtig. Weil das ist eine Teamarbeit. Ja, das ist dasselbe wie Real Madrid oder Barcelona. Das sind auch viele Nationalitäten, und die müssen als Team zusammenarbeiten.
Und wenn mal Reibung entsteht, dann steht der Chef da und
Dann kommt Papa und regelt das.
Und was macht Papa dann?
Ja, Papa sitzt mit denen zusammen und regelt das dann pädagogisch. Weil da gibt es keine eigenen Interessen. Da ist die Firma, und die Firma muss laufen, und die Firma muss funktionieren.
Und Teamsprache ist dann Englisch?
Englisch, ja.
Ja. Ja,
gut. Also aus dem Service. Ich meine, ich habe viele Essen im Service, ist klar, durch unsere Gäste. Was ich aber auch verschoben hatte in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, also wo wir keinen Stand gehabt haben, waren 60-70% Essen, 30% außerhalb.
Ja.
Nach dem Stern waren es dann 60-40, und jetzt sind wir 60 außerhalb, 65 außerhalb, 35 Essen.
Ah, also das hat sich total geändert. Und welche Nationalität geändert ist vorne? Erzähl mal, da bin ich ja gespannt jetzt.
Im Moment als Gäste?
Ja.
Deutsch.
Ja?
Ja. Unheimlich viele Deutsche.
Und die kommen dann auch teilweise gezielt nur zu dir gezielt, und sagen.
Ja, aber gut, es war natürlich auch in den letzten Jahren die Arbeit von Kitchen Impossible, von Hangar 7. Ja. Ja, und der ganze Marketing-Effekt hat natürlich unheimlich Impact gegeben zu unserem Restaurant.
Kitchen Impossible, hast du gerade gesagt. Du warst da dran in der Baltic Edition, da warst du dabei. Du bist ja jetzt, sagen wir mal, interviewmäßig, TV-mäßig und so weiter schon echt geschult und machst ja nicht zum ersten Mal, wie man auch hört. Aber war das nochmal eine Challenge für dich? Oder?
Es war eine Challenge. Erstmal war es natürlich das erste Mal. Ja. Und das erste Mal, da weiß man natürlich gar nicht, wie man reingeht. So, ich möchte auch nicht viel voraussagen. Ich meine, ich habe jetzt die zweite jetzt gedreht. Vor Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das machen darf von Kitchen Impossible.
Weiß
Seite.
Ich nicht.
Nee, ich glaube, ist nicht so gut. Nee, aber was ich sagen wollte, ich bin beim zweiten Mal ganz anders reingegangen wie jetzt beim ersten Mal. Beim ersten Mal weißt du ja wirklich nicht, was los ist, und du gehst darin im Endeffekt als Marionette und die sagen dir, was du zu tun hast, und du hast ja auch deine Rechte, und deine Rechte musst du dir auch rausholen. Aber ich bin ganz ehrlich, das Beste war, warum ich so reingegangen bin als nichts, und ich habe mir auch keine Gedanken vorher gemacht. Und es war das Wichtigste, du musst einfach authentisch sein. Was Punkt. Du brauchst nicht rumspielen, du einfach sei, wie du bist, auch wenn du verlierst, ist doch völlig egal. Ja, aber die Leute sehen dich und du kommst gut rüber, du bringst deine Sprüche, du gibst ein bisschen Kontra zu Tim, was er braucht. Ja. Und im Endeffekt ist es dann einfach nur ein geiles Ding für die Leute, die auf dem Fernseher sitzen und sagen, hier, das war cool.
Geht ja auch nur, wenn du selber bist,
richtig,
oder?
Richtig, richtig.
Weil wenn du dich nur verstellst, dann kannst du musst du ja noch mehr nachdenken.
Ja.
Hat so schon genug zu tun.
Ja, richtig, weil der ganze Druck und man muss auch sagen, wie das ganze Team dabei, das ganze Kamerateam, das ist so sensationell. Die machen sich auch unheimlich einfach dort. Ja? Und du bist ja von 8 Uhr morgens
Die machen bis 10 sich Uhr einfach Abend. Oder dir einfach?
Nee, mir einfach.
Ja.
Und natürlich dadurch, dass sie mir einfach machen, haben sie auch einfach.
Ja, ja.
Ja, weil einfach eine Harmonie drin ist und du spielst es runter als ein Team. Ja.
Und die kennen natürlich schon alle möglichen Charaktere. Ne? Die
wissen richtig.
Schon,
wer ist. Richtig.
Die erkennen wahrscheinlich sofort, ach, der ist die in der Schublade.
Ja, die war oder nicht die war. Und ja.
Aber die war bist du ja nicht.
Nö, null. Kannst du gar null, nicht, ne? Null, null.
Oder
kannst
du?
Also wenn ich irgendwann mal eine Diva wäre, dann höre ich auf.
Hast du jemanden, der dir Bescheid sagt, der aufpasst auf dich?
Ja, meine Tochter.
Ja?
Ja, okay. Meine Tochter wird mich anstupfen und sagen. Okay,
pass mal auf hier.
Komm runter.
Wo kommst du denn eigentlich her? Ursprünglich?
Also gebürtig Berliner, bin aber nach 2 Jahren bin ich nach Süddeutschland gezogen.
Das wollte ich sagen, in Berlin hört man ja nichts raus.
Ja, und dann bin ich in Reutlingen aufgewachsen, also Reutlingen bei Stuttgart.
Tief im Süden.
Tief im Süden, ja. Ja, und ich hatte natürlich Glück, auch kulturell bin ich sehr gut aufgewachsen durch meine Eltern. Ja, meine Mutter hat jeden Tag gekocht frisch, und da war am Sonntag gab's den Braten, Sauerbraten, Schweinebraten, Spätzle, Kartoffelsalat, alles, ja. Und so bin ich aufgewachsen, und so kam ich auch im Endeffekt zur Liebe zum Essen.
Und war für dich ganz klar, ich werde Koch? Wann wusstest du das?
Ich habe ein bisschen gebraucht. Die war ein bisschen auch so ein bisschen Schalundri und habe erstmal
meine. Wie heißt das? Schalundri?
Na, ich weiß nicht, ob es aber so sagt man in Süddeutschland. Halunke. Halunke, ja. Und dann nach der Schule habe ich mich auch erstmal selbst finden müssen. Habe erstmal nichts gemacht, bin ein bisschen auf Partys gegangen und habe, wie es halt so ist. Aber irgendwann mal hat dann das Gehirn wieder eingeschaltet und habe gesagt, okay. Und da war für mich klar, Kochlehre.
Und was war der Kick?
Ja, der Kick war einfach, ich würde sagen, es war einfach eintönig, langweilig ist es geworden. Und ja, man muss auch irgendwo Ziele im Leben haben.
Nur und Party geht nicht, ne?
Nee, nur Party geht nicht. Und es ist auch okay. Ich meine, wenn meine Tochter irgendwann mal kommt und sagt, ja, okay, jetzt kommt sie in dem Alter, wo sie Party machen will, sage ich, okay, hau deine Hörner weg. Ja. das saugt die alles auf, das sind Erfahrungswerte. Ja, manchmal sind, wenn negative kommt, dann lernen wir draus. Wenn es positive ist, dann ist es gut, ja, dass alles glimpflich abgelaufen ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig für eine Entwicklung, für ein Kind.
Ja, aber so genau, und wie du auch sagst, dass du ja auch dann selber die Kurve bekommen hast. Also ja. Es hörte sich jetzt nicht so an, als ob dich da jemand gedrängt hat.
Nee, gedrängt habe ich niemand.
An dieser Stelle unterbrechen wir für ein kleines Werbebreak und ich sage herzlich willkommen zu einem Infospecial unseres Kooperationspartners Anuga. Die Anuga 2025 steht unmittelbar vor der Tür. Vom 4. bis 8. Oktober wird Köln wieder zum Zentrum der internationalen Lebensmittel- und Getränkebranche. Zehntausende Fachbesucherinnen, fast 8000 Aussteller aus aller Welt und ein Programm, das Impulse setzt. Im Mittelpunkt stehen drei Bühnen, die inhaltlich wie thematisch klare Schwerpunkte setzen. Die Anuga Horizon Stage in Halle 1 ist das Herzstück der neuen Fachmesse Anuga Alternatives. Hier dreht sich alles um die Zukunft alternativer Proteine, von zellkultiviertem Fleisch über präzise Fermentation bis hin zur Food Tech und Circular Economy. Visionärinnen, Startups und Global Player präsentieren hier, was morgen schon Realität sein kann. Und in der Trendzone, kuratiert von Innova Market Insights und Euromonitor International, geht es um die großen Bewegungen im Markt. Welche Konsumtrends prägen die globale Branche? Welche Bedürfnisse entstehen? Und wie verändern sich Ernährung, Verpackung und Nachhaltigkeit? Und eine neue Bühne, die Anuga Organic on Stage, beleuchtet den Wandel im Biosegment. Themen wie regenerative Landwirtschaft, transparente Lieferketten und zertifizierte Bio-Innovationen stehen im Fokus. Praxisnah, fundiert und mit internationalem Input. Dazu kommen etablierte und neue Highlights im Rahmenprogramm. Das Halal-Forum, die Frozen Food Conference, der renommierte Bestseller Award, der Frozen DTI International Award sowie der Studierendenwettbewerb Ecotrophelia. Sie alle stehen für Innovation und Exzellenz in ihren Bereichen. Und ein echter Publikumsmagnet wird sicher wieder die Anuga Taste Innovation Show. Sie präsentiert die 10 spannendsten Produktneuheiten, die eine unabhängige Jury aus Tausenden von Einsendungen ausgewählt hat. Alle Informationen und Tickets findest du unter anuga.de, in der Anuga App und natürlich den Link dazu bei uns in den Shownotes. Also, ganz viel Spaß auf der Anuga. Ich denke, es ist wirklich eine Reise wert und natürlich, ich werde auch vor Ort sein. Vielleicht sehen wir uns. Das war die Werbung. Und die Ausbildung, wo hast du die gemacht?
In Ausbildung habe ich in Stuttgart gemacht, im Hotel Intercontinental. Was eigentlich für mich in der Zeit sehr gut war, weil ich natürlich viel Partys gemacht habe. Und hätte ich jetzt irgendwo, glaube ich, ein Sterne-Restaurant oder im Restaurant, wo es so fünf
irgendwo
Tage...
auf dem Land oder ja, und dann noch oder, auf dem
ja,
Land.
Und dann, ja, und dann hier nonstop. Ja. Ich glaube, den Wechsel, den hätte ich nicht verkraftet. Aha. Ja, von diesem Leben zum ganz Extrem. So hatte ich eigentlich eine Ausbildung, wo ich dann kennengelernt habe, die verschiedenen gastronomischen Zweige in der Gastronomie, wie zum Beispiel Roomservice, All-Dining-Restaurant, Fine-Dining-Restaurant, Banquets,
kennst du ja alles
Caterings, ja. Fantastic.
Ja,
ja, so habe ich alles kennengelernt, so gingen auch die 3 Jahre schnell rum. Ja, und dann musste ich mich entscheiden, so, wie geht's jetzt weiter, in welche Richtung gehe ich jetzt?
Ja.
Und da ich immer ein bisschen verspielt war und Pinzetten geliebt habe, habe ich gesagt, hier, ich gehe ins Fine Dining.
Du wusstest schon, dass es Pinzetten gibt da.
Ja, da gab es schon. Die waren ein bisschen größer. Ja, die sind ein bisschen kleiner geworden heutzutage, aber ja. Und da wusste ich schon, also da wusste ich schon, wo es hingeht. Und mein Onkel, der war ja auch Koch. Oder ist jetzt noch Koch, aber ist nicht mehr, er kocht jetzt nicht mehr in einem Restaurant. Und er hat eine eigene Kochschule gehabt und er war immer unterwegs. Und der war in Schweden, der war in Singapur, der war überall, ja. Und dann kam er immer in jeder Saison mit der großen Metallbox von Lufthansa.
Aha.
Und dann kam er erstmal zu uns und dann hat er 2 Wochen gelebt, bis er den nächsten Stopp gehabt hat. Und das hat mich immer so fasziniert, in diese Box reinzuschauen.
Ja. Was waren da drin?
Da waren Kassetten. Kassetten. Was die meisten ja heute gar nicht mehr kennen. Ein Podcast muss man wahrscheinlich jetzt
Musikkassetten.
Sagen. Musikkassetten. Für junge, ja, ja.
Soll ich dir eine Musikkassette hiervon aufnehmen nachher? Ja. Hast du noch einen Kassettenspieler?
Nee, das habe ich nicht mehr. Doch, ich kann mal nachfragen. Tallinn im Museum. Ob ich dir mal ausleihen darf.
Also wir haben nämlich einen Walkman zu Hause noch und einen Discman.
Ehrlich?
Ja, 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 muss man haben, ne?
Cool.
Das gehört das.
Ja, und dann waren natürlich die ganzen Kochjacken. Und Kochjacken, die waren ja damals noch ganz anders, die ganzen Uniformen.
Ja.
Ja, die waren ja hier noch mit Schleife und nicht mehr wie heute. Nicht mal wie heute, wo hier die Uniform sich gewechselt hat. Die sehen ja auch wie Poloshirts.
Ja, heute kannst du alles tragen. Ne?
Aber das war ja damals noch sehr, sehr klassisch. Ja, so richtige schwarz karierten Hosen, ja, die Kochjacken mit den Knöpfen drin, wo man noch die Plastikknöpfe noch reindrücken muss, mit so einer Krawatte und so einem Hut, wo aussieht wie so ein Seemanns.
Hast du tragen?
Das war noch die Zeit, ja. Und da mein Onkel, und dann ich fand es ja so faszinierend, die Uniform, ja. Und auch so ein bisschen das Leben wie so ein Vogel. Ja, du kannst heute da sein, du kannst morgen da sein und die Welt ist offen.
Ja, von deinem Onkel hast du gelernt, als Koch bist du halt ein Globetrotter, ne?
Ja, richtig.
International.
Ja.
Nur unterwegs und hast du ja auch ein bisschen nachgemacht, ne?
Habe ich ein bisschen nachgemacht, ja, aber ich habe es nicht so extrem gemacht wie er, weil sich auch die Zeit verändert hat. Damals, da waren natürlich die Hotels, die haben die ganzen Gros-Restaurants gehabt. Im Hotel. Ja, heutzutage geht ja mehr der Trend, dass eigentlich die Restaurants alle für sich selber sind und sich selber finanzieren können.
Ja.
Damals war alles verbunden mit Hotels.
Ja, ja, natürlich auch dann auch in den Locations, die auch ein bisschen abseits lagen. Ne? Ja,
richtig,
und als Spitzenhotel hast du natürlich auch Wert darauf gelegt, ein gutes Restaurant zu haben. Zum Beispiel hier in Hamburg haben wir ja auch. Ne? Fontenay, 4 Jahreszeiten.
Absolut, ja.
3 Sterne, 2 Sterne. Also,
aber ich finde es ja schon sensationell, dass die Hotels noch die Tradition noch
dass sie noch weiterführen. Bewahren, ja, ja.
Dass sie noch bewahren, finde ich sensationell. Mhm. Und da muss ich echt sagen, Chapeau zu einer Hotelgruppe, dass sie das noch fördern.
Warst du ja auch in der Hotelgruppe. Mach uns doch mal einen Schnelldurchlauf jetzt. Also nach der Ausbildung hast du gesagt, ich will lieber Pinzette. Mhm. Und wo hast du dann Pinzette gemacht?
Ja, dann
ging es gleich zur Pinzette?
Dann ging es direkt, aber gnadenlos zur Pinzette.
In die knallharte Pinzette.
Ja, ganz, aber richtig hart, in eine richtig harte Schule. Da war ich bei Wouter Eiermann in Friedrichsruhe.
Ja. Ja.
Für anderthalb Jahre. Und das ist so eine strikte, gerade. Da muss man schlucken können.
Ja.
Ja.
Also da hast du gedacht.
Hardcore, ja.
Und also, da hast du Disziplin. Hast du wahrscheinlich auch gedacht, so. Und Handwerk auch? Oder hattest du das drauf? Hattest du nicht so drauf? Wahrscheinlich aus dem Interkontinent, ja, ne?
Nee, hatte ich nicht so drauf, aber das musste ich natürlich auch lernen. Das musste ich lernen, aber das war relativ sehr schnell.
Okay.
Ja, weil da möchte ich ja nicht selber von mich da oben nur hoch.
Mach mal ruhig.
Aber da muss ja ein gewisses auch Talent drin sein und du musst ein Talent haben, um so eine Küche zu überleben.
Hm.
Ja, also da muss ja schon was da sein. So, und da war es für mich relativ einfach, da reinzukommen. Ja, und ich hatte auch wirklich eine schöne Zeit in Friedrichsruhe. Ja, und nach Friedrichsruhe bin ich dann in Stargiani, nach Mannheim. Hat damals Wolfgang Staudenmayer mit 2 Sternen. Was für mich eine sensationelle Erfahrung war, weil wir nur 4 Köche waren und 5 Tage offen.
Wow.
Ja, Lunchdinner. Ja, und das war ein Gerödel. Das war wirklich. Du hast morgens um 8 Uhr angefangen, du bist um 2 Uhr, 3 Uhr ins Bett.
Gibt's ja heute nicht mehr, ne?
6
Tage. Geht ja heute nicht mehr.
Geht gar nicht mehr.
Nee.
Aber das war auch so, und er war ja damals Küchenchef auch in der Schwarzwaldstube, wo damals Harald Wohlfahrt sein Zuschef war. Also er hat ja die 2 Sterne gekocht in der Schwarzwaldstube.
Ja.
Und dann ist er abgeworben nach Mannheim.
Ja.
Dann hat er das übernommen und dann hat denn der Harald Wohlfahrt dann die 3 Sterne in Schwarzer Stuhl gekocht. Ja, da war ich hier 2 Jahre in Mannheim und dann bin ich in die Schwarzer Stuhl. Durch die Verbindung natürlich von Staudenmayer, wie es so ist.
Man wird dann so rüber, ne?
Man wird weitergeleitet, ja. Und man will ja auch nur das Beste und das finde ich ja auch das Tolle und das mache ich ja heutzutage auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Mitarbeiter kommen und die machen einen klasse Job bei mir. Klar, da ist die kriegen ein gutes Gehalt und ich versuche auch immer, dass alles loyal abläuft, dass sie sich wohlfühlen in einem fremden Land. Und das Mindeste, was ich denen mitgeben kann als Dankeschön, dass ich die weiter vermittle. Ja, zu sehr guten Küchen. Ja, und die Verbindung ist ja da.
Und das, Netzwerk bleibt dann auch. Ne? Und die gehören dann auch mit zum Netzwerk und die sind dann auch irgendwann wieder irgendwo.
Richtig.
Ja, und sagen, ja, geh doch mal hin.
Und so war es bei mir im Endeffekt mit Wolfgang Staumeier, wo er mich dann rübergeschickt hatte zum Wohlfahrt. Ja, und dann war ich 2,5 Jahre beim Wohlfahrt. Hatte eine super schöne Zeit gehabt. Und mein Schwarzwald ist jetzt nicht der Weltpunkt, der Angelpunkt von...
Wie alt warst du da?
Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich glaube, so war 20.
Um und bei, würde ich sagen.
20, würde ich sagen, 20.
Du warst doch ganz jung.
Ja, ja, 2021 war ich, ja. Ja, und dann Wohlfahrt bin ich dann nach Köln zum Dieter Möller. Hm. Nach Schloss Lehrbach. Das Gute war, in alle meine Zeiten, was ich gehabt habe, und da bin ich Gott froh, und da hat auch mein Onkel, ja, sehr viel mir geholfen, dass ich nicht irgendwo rangekommen bin an Küchenchefs, an Mentors, wo Cholerik waren.
Hast du den immer mit ein, dein Globetrotter-Onkel, hast du den immer mit einbezogen
in die
Entscheidung?
Ich habe immer Beratung gehabt.
Ja?
Ich habe immer Beratung gehabt.
Das ist aber toll.
Ja. Und ich muss sagen, und alle menschlich waren unheimlich tolle Mentors. Die haben nie geschrien und die waren ruhig.
Und es flog auch kein Messer oder sonst.
Es flog auch kein Messer. Und deswegen habe ich das alles. Ich im Endeffekt, wenn du 10 Chefs hast, dann nimmst du das Beste von den 10 Chefs, um dich weiterzuentwickeln.
Ja.
In deiner Karriere. Und das, so habe ich es auch gemacht.
Und das ist das Beste.
Und da war niemals irgendwie an Schreien oder.
Also du meinst einmal, was natürlich Führung angeht, aber inhaltlich natürlich auch.
Und natürlich
Kochstil auch.
Richtig,
natürlich.
Kochstil.
Ja.
Und natürlich auch Produktwissen, was unheimlich wichtig ist.
Klar.
Ja. Ja, und das war dann Dieter Müller und jeder kennt Dieter Müller. Ich meine, das ist eine Koryphäe, schlechthin. Auch menschlich, wenn er ihn siehst, ist der liebste Mensch. Wenn der irgendwo hingeht zum Kochen, dann geht er erstmal zur Spüle und gibt den Spüler die Hand.
Ja. Ja. Also, ich habe ihn noch nie zu Gast gehabt bei mir.
Sensationeller Mensch.
Müsste ich mal anfragen.
Ja, auf jeden Fall. Also, da ist auch so viel History, gastronomisch, was er mitgemacht hat. Also ist auf jeden Fall. Ja, und nach Dieter Müller bin ich dann zum Sven Eberfeld.
Dann
habe ich
mein,
ja, ja, zum Sven. Dann habe ich meine erste Sous-Chef-Stelle angenommen. Und Sven kam ja auch von Dieter Möller. So, da ist so, wieder.
Ja. Und Sven ist ja aber auch so ein richtiger Netzwerker, ne? Da gibt es ja auch so ein Alumni-Netzwerk und so weiter. Ne? Ihr seid ja, wie man hört, seid ihr ja auch alle noch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe.
Ja, ja, richtig. Ja, ja, ich hatte gesagt, ja. Da war er ganz stolz. Er hat mich ja besucht. Er war ja bei mir vor 2 Monaten essen mit seiner Frau.
Ja.
Ja, haben wir wunderschöne 3 Tage hintereinander gehabt. Und dann hat er auch jeder zweite Satz war, wo er ganz stolz war, seine WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und was er natürlich erschaffen hatte. Über die ganzen Jahre von der Eröffnung bis wie er die alle zusammengehalten hat, die Jungs. Sein Team, gell? Schon sensationell. Und Sven, der hat ja ein sehr, sehr gutes Freundschaftsverhältnis, was er mit seinen Zuschefs immer hat. Und das
ist ja, auch du bist dann natürlich als Zuschef dann hingekommen, ja.
Und dann er und die Vorgeschichte vom Sven, bevor er aufgemacht hat, Ritz-Carlton, das Aqua, war er ja in Dubai.
Ja.
Und da war er in La Bay. In Ritz-Carlton. Und da ist er im Endeffekt geparkt worden, bis das Ritz-Carlton in Wolfsburg fertig war. Und da war er Küchenchef damals. Und er hat zu mir gesagt, okay, kochen muss ich dir nicht mehr beibringen. Aber was du lernen musst, ist Leading. Und da muss ich heute dafür noch danken. So, er hat mich dann als Küchenchef in demselben Restaurant geschickt, wie nach Dubai.
Okay.
Ja? Und da hast du halt, in Dubai hast du 56 Nationalitäten.
Ja.
Und jede Nationalität ist anders. Vom Stressfaktor, von Resistenz, von allem.
Wen kann ich wie zusammenpacken?
Richtig, wen kann ich wie zusammenpacken? Teammäßig, ja.
Oha.
Philippines, sitzen mit Philippines zusammen.
Ja. Ja.
Und dasselbe, was ich jetzt im Endeffekt in der kleinen Version in Tallinn habe ich dort gelernt.
Deswegen hast du immer aber dadurch exerziert. Und
richtig. Ja, und dann bin ich dann nach Dubai und habe dann viel Management gelernt. Viel Management, Leadership, und Menschenkenntnisse.
Und hast du das so dir selber dann angeeignet, beziehungsweise was, oder gab es da Trainings dann? Und,
nee, habe ich mir selber angeeignet, ja. Weil ich auch genau gewusst habe, wie die Jungs reagieren. Und ich gebe nur mal ein Beispiel. Ich bin da gekommen und da war ein Sous-Chef da. Und mein Sous-Chef, es war ein sehr harter Arbeiter. Und den habe ich, wo ich dann gekommen bin nach Dubai, und dann hat mich eingeladen zu sich nach Hause, weil er natürlich direkt mal eine Verbindung wollte.
Ja.
Und dann hat er mich eingeladen und dann hat er daheim gekocht. Und dann bin ich da in die Wohnung reingegangen und dann sind die Kakerlaken am Boden rumgelaufen. Da war ein Topf drin, wo er gekocht hat für mich. Ja. Und der Topf war so angelehnt, der war nicht geschlossen. Und Ich sehe nur, dass die Kakerlaken raus und reinlaufen. Und so Scheiße.
Mm.
Und dann hat er gesagt, okay, wir essen jetzt. So, wow, wie kommst du jetzt aus der Situation raus? Dann habe ich mir die Wohnung angeschaut. Da waren 4 Leute, haben da drin gewohnt, im kleinsten Raum. Kein Fernseher, kein gar nichts. Dann habe ich gesagt, stopp. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz raus und ich komme in 10 Minuten wieder.
Ja.
Anstatt zu sagen, ich will hier nicht essen, was eine Beleidigung für die ist.
Klar.
Bin ich runter und unten drunter in dem Zug, also Zug in der Einkaufspromenade, ja. War ein Elektrogeschäft. Da bin ich runter, hab da einen Fernseher gekauft. Ja, bin dann hoch, bin wieder rein zur Wohnung, hab den Fernseher hingestellt und gesagt, jetzt habt ihr erstmal einen Fernseher. Okay. Lifestyle.
Ja.
Und dann bin ich im Endeffekt, haben sie sich so gefreut.
Bist du ums Essen rumgekommen?
Essen
war gar nicht mehr präsent.
Nee, war nicht mehr präsent.
Aber sag mal, aber war der Verdienst denn so schlecht als Sous-Chef dort? Dass man da.
Es ist nicht wirklich hoch, wenn du jetzt von den asiatischen Ländern kommst, es war damals nicht hoch. Als Küchenchef hast du gut verdient.
Ja, aber da warst du dann auch natürlich aus Europa kommend.
Ja, richtig.
Da taxieren die dich anders ein.
Ja, total, total. Das, und ja, und da habe ich echt immer geguckt, und das mache ich heute noch, dass meinem Mitarbeiter es gut geht. Wenn man, mein Küchenchef kriegt jedes Jahr ein Geschenk von mir zu Weihnachten, wenn es eine PlayStation 5 ist. Oder und Fernseher, ein neuer Fernseher für daheim. Also ich gucke immer, dass es meinen Leuten gut geht.
Wenn es denen gut geht es dir auch.
Richtig.
Gut.
Richtig, und die geben dir das zurück.
Ja. Also Hut ab, bei diesen ganzen Nationalitäten, ja, damit klarzukommen und zu wissen, okay, da darfst du das machen, da Richtig. Musst du ein bisschen aufpassen. Am Ende, selbst wenn die natürlich auch, die Kollegen alle internationalisiert sind, so haben sie trotzdem noch ihre regionalen Eigenheiten. Ne?
Richtig.
Ja. Du ja auch.
Und das musst du auch denen lassen.
Ja.
Das wirst du auch von denen niemals lösen können.
Nee.
Und es ist auch völlig in Ordnung. Du musst dich einfach einspielen auf denen.
Und hast du denn auch, du gibst ja deinen Jungs und Mädels hast du auch?
Mädels habe ich auch, ja.
Den gibst du ja nun auch einiges mit. Wie macht ihr das, so dass du da, also natürlich ist es Learning by Doing, logisch, aber wie vermittelt man das?
Also in unserer kalten und warmen Küche, klar, da sage ich klipp und klar, von den Produkten her, wenn wir das Menü wechseln, wir wechseln ja hier alle 3 Monate ja. In der Saison, und da ist klipp und klar mit den Produkten, und dann müssen die kommen ins kalte Wasser. Und wenn sie das Produkt noch nicht gelernt haben, dann wird es denen gezeigt, da kommt ein Training, und dann Doing by Learning. Ja. Nach 4-5 Wochen können sie den Fisch auseinandernehmen wie eine Eins.
Ja.
So in der Patisserie, wo meine Patisserin aus Ingolstadt, aus Bayern,
okay,
ist. Ich habe ja ein Consulting von Kai Baumgart, der in Italien lebt.
Ja.
Und war ja auch in Riesenrestaurants. Und
ja.
Und den lasse ich immer einfliegen, und der macht meine Consultants für meine Desserts.
Ah.
Und dann meine Patisserin hat dann eine wunderschöne eine Woche mit ihm, wo sie da wirklich ein Training hat mit allen drum und dran und alles von der Picke auf lernt.
Und das ist ja echt ein Luxus, ne?
Ja, das ist ein total Luxus. Und vor allem, sie lernt da unheimlich viel, gell? Von den Größten.
Hm.
Ja, Kai Baumgart ist einer der größten Patisserin.
Ja.
Ja, und so versuche ich natürlich, das alles, das Spinnennetz jedes Jahr wieder.
Also du bist glaube ich, auch so ein bisschen Stricker, ne? So immer hier und da. Und hältst wahrscheinlich auch gut Kontakt noch zu den Leuten, die irgendwann mal da waren.
Absolut.
Und auch irgendwann mal kommen könnten. Hast du schon so ein bisschen so dir so ein paar Namen ausgesucht, die denn mal kommen können.
Ja, und die liegen noch umgedreht auf dem Tisch, ja, damit es niemand sieht,
ja,
aber wo in Planung sind.
Okay, und wo man auch schon mal vorbereitet.
Ja, wo man schon mal vorbereitet.
Du bist ein Stratege eigentlich.
Ja, ja, man muss es sein heutzutage, weil, sind wir ganz ehrlich, die Situation hat sich unheimlich verändert nach der Corona-Sache. Ja, ich meine, viele Leute sind rausgerannt aus der Gastronomie, weil sie auch kein Vertrauen mehr gehabt haben.
Auch in Estland?
Ja, in Estland auch, weil es gab viele Betriebe, die wohl schwarz bezahlt haben.
Okay.
Ja, die haben zwei Drittel haben sie in ihrem Vertrag drin gehabt, ein Drittel haben sie schwarz bezahlt.
Alles klar.
Ja, um Steuern ein bisschen zu hintergehen. So, aber in dem Moment, wo alle krank geworden sind oder wo die Restaurants zu waren, haben die ja eine Hilfe gehabt von 80%. Mhm. So, von 80% haben sie von den zwei Dritteln bekommen. Mhm. Der letzte ein Drittel konnte die Betriebe nicht mehr ausbezahlen, weil ja kein Income reinkam. So, und da sind viele verletzt worden. Ja, und gerade so sensible Job, ganz sensible Job, wo sehr viele Stunden arbeiten, die Leute darfst du nicht verarschen. Mhm. Die darfst du nicht verarschen. Also wenn einer loyal zu mir ist und auch 12 und manchmal 13 Stunden für mich am Tag dasteht, den zu verarschen, ist eine Menschenschande. Mhm. Und da musste die Gastronomie, glaube ich, jetzt umdenken oder sich neu...
Aber das ist natürlich vielerorts passiert, ne? Klar.
Absolut. Und deswegen haben wir immer gesagt, also in 180, was wir machen, ist alles korrekt. Jeder Cent ist korrekt. Ja, was wir machen.
Ja gut, und das merken die Leute dann natürlich.
Und das merken die Leute, ja.
Wir müssen nochmal deinen Zyklus schnell durchziehen. Du musst ja auch gleich ran. Ich will noch wissen, was es hier gleich von dir gibt. Also, du bist dann im Aqua gewesen. Wie lange?
2 Jahre.
Du hast immer so zwei Jahre gehabt.
Zwei Jahre Trip habe ich immer gehabt, ja.
Ja. Und dann nach Berlin.
Und dann nach Berlin, ja.
Und dann,
nach Aqua bin ich ja nach Dubai.
Ach, danach warst du in Dubai, genau.
Und nach Dubai bin ich dann ins Töpferhaus, Altdüvenstedt. Und dann habe ich das übernommen vom Luther.
Ach, hier oben?
Ja.
Da warst du?
Ja.
Wie lange warst du denn da?
Ein Jahr,
also anderthalb.
Und dann bin ich abgeworben nach Berlin.
Okay. Dann hast du schon mal so den, ne? Schon mal ein bisschen Norden.
Ja, ja, die nordische, Norden angefühlt. Die nordische Luft habe ich schon geschnuppert.
Auch ein schöner Ort eigentlich, ne?
Total.
Also
von landwirtschaftlich und allem drum und dran ist absolut toll. Und ist nicht weit von Kiel.
Nee. Na gut, Kiel ist jetzt auch nicht der Name
der Welt. Ja, ist auch nicht der Name der Welt, aber einiges größer wie Altdüvenstedt.
Nix gegen Kiel, Leute.
Kiel ist super schön.
Ja. So, aber dann Berlin.
Und dann Berlin, ja.
Und dann in die große Stadt.
Ja, und Berlin war unheimlich schwierig. Also Berlin war nur arbeiten und dann du kommst morgens, du siehst den Dreck, du gehst nach Hause, du siehst den Dreck.
Ja?
Ja, ich habe mich nie wohl gefühlt. Ich bin nie angekommen in Berlin.
Aber dafür war es denn?
Ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt weiterkommen, gell?
Ja.
Und ich wollte unbedingt den zweiten, gell? Aber irgendwie kann man nicht.
Und dann
verkrampfst du auch. Du verkrampfst.
Ja?
Ja, du verkrampfst.
Was machst du denn dann? Versuchst du dann zu zaubern, wenn das nicht kommt? Oder
du versuchst.
Versuchst alles Mögliche, ne?
Ja, versuchst alles Mögliche. Aber es macht keinen Sinn.
Ja.
Ist wie, wenn du Panikattacken hast und anstatt du klar bist, denkst du ganz anders. Mhm. Realistischer. Und das da, das ist verschwunden gewesen bei mir.
Jetzt hast du ihn in Tallinn.
Aber durch Ruhe. Durch Ruhe, durch Geduld.
Das hört sich auch fast so an, als ob diese 2 Jahre auf der Insel, wie heißt die, Muhu? So ein bisschen so.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen nach dem, wie du das jetzt gerade erzählst, nach dem Dreck, nach dem viel Arbeiten, nach dem nicht das erreichen, was du erreichen wolltest, das war wahrscheinlich dann so ein bisschen Luft holen, ne?
Ja, und da war ich ja damals auch noch wild in Berlin, ne? Nachtleben in allem.
Ach, hast du überall?
Da kann man ja schon tief tauchen.
Boah, das geht aber nicht zusammen, ne?
Nee, es geht nicht zusammen und es hat auch nicht zusammengepasst. Deswegen, wie gesagt, also es sollte alles so kommen, wie es gekommen ist.
Wenn ich jetzt nach Tallinn komme, ja? Wenn ich ins 180 Grad 180 Degrees komme, was erwartet mich da? Also ich weiß, ich gehe erstmal in die Lounge, da kriege ich ein bisschen was zum Schnabulieren, kriege schon mal einen Drink und erzähl mir mal so ein bisschen Auszüge aus dem Menü, bitte.
Also erstmal glaube ich, wenn man ins 180 kennt, das ist ein Abenteuer-Restaurant. Ein Abenteuer-Velex-Restaurant.
Das ist geil. Das ist ein geiler Titel. Den habe ich noch nie gehört.
Ja, weil du erstmal kommst und du kommst erstmal runter.
Ja.
Ja. Und dann kriegst du die ersten Snacks. Und meine Küche ist ja sehr, sehr tief. Ich gehe sehr tief mit den Geschmäcken. Wenn du in eine Tomate reinbeißt, dann isst du 5 Tomaten. Alles wird sehr reduziert bei mir. Ja, bis der Geschmack 100% drin ist.
Ja.
Und dann erstmal in der Lounge und dann im Dining-Restaurant, was wir natürlich auch, wir haben die, und unsere Sitze außenrum, ja, und in der Mitte ist ja die Küche, ist alles hochgesetzt worden auf 70 Zentimeter, dass du im Endeffekt die 70 Zentimeter Bettung hochgesetzt worden, dass jeder Tisch im Endeffekt in die Küche reinschauen kann, wie im Kino.
Ja.
Und dann haben wir noch 10 Sitze am Chefstable, am Counter, jawohl, direkt an der Küche. So, cool. Du hast entweder Chefstable oder du hast den normalen. So ein Auszug von der Menü. Ich habe, was ich im Moment habe, ist, was sehr, sehr ähnlich ist zu dem Gang, was ich heute schicke, ist Aal, Gänseleber und Sherry.
Aal, also Kirsche. Gänseleber und Kirsche.
Ja. Was ein schönes Millefeu ist, im Endeffekt von der Gänsestoffleber. Und dann oben drüber ist der Aal. Dann haben wir einen schönen Mousse von Sherry. Sherry Gel. Sherry, ja, wie sagt man Gel in Deutsch? Ja.
Gel.
Gel, ja.
Ja.
Sehr similar. Ja, und dann haben wir eine Calvados Sherry Soße. Dann haben wir.
Das haben wir auch hier heute?
Das haben wir auch hier, nur ohne Gänseleber.
Och.
Ohne Gänseleber, aber mit Blumenkohl dafür.
Okay.
Ja, was aber sehr in die gleiche Richtung geht.
Cool.
Dann haben wir als zweiten Gang haben wir ein Wolfsbarsch, wo ich pochiert habe. Und da auf dem Wolfsbarsch ist ein Mousse drauf. Und Mousse von Café de Paris und Ratatouille. Mhm. Also alles, was in Café de Paris drin ist, ist in dem Mousse mit drin. Und dann haben wir eine Consommé von Ochsenschwanz mit Kalbs, mit kleinen Würfeln von, wie eine Vinaigrette, kleine Würfel vom Backen. Von den Kalbsbacken, von den Kalbskopf, also vom Kopf selber.
Ja.
Und Kalbszunge.
Okay.
Und da haben wir eine schöne Vinaigrette, so ein bisschen mit Senf mit drin, sehr leicht, mit Fenchelsalat.
Klingt gut. Klingt sehr gut.
Und dann haben wir, dann als nächstes haben wir ein ich würde sagen Spanferkel. Spanferkel-Ragout ist so ein bisschen deutsch. Spanferkel-Ragout mit Erbsenpüree.
Mhm.
Mit Erbsenpüree-Mousse. Mit einem Kimchi Parfait.
Oh.
Und Yuzu-Soße.
Ah,
also wir gehen sehr international mit den ganzen Geschmäckern. Ja, also da ist alles drin. Dann haben wir Monkfisch mit Hummerbisk, mit Mais und Curry.
Mhm.
Und im Hauptgang haben wir ein Lamm in der Brotkruste mit einem 180 neu interpretierten Cheetah-Salat.
Neu interpretiert?
Ja.
Aha.
Ist unheimlich schwer zu erklären. Muss man kommen und essen? Ja, das sind so viele Punkte drin.
Hab ich doch schon versprochen.
Und im Dessert haben wir dann unsere Erdbeervariation, weil gerade im Moment Erdbeersaison ist.
Herrlich. Das heißt, wie viele Gänge?
Mit der Lounge, mit den kleinen 4 Gängen von der Lounge sind es 10. 10 Gänge.
10 Gänge?
Also im Endeffekt 11, weil es Prédessert auch noch dazu kommt.
Ja.
Und die Praline noch am Ende, also 12. Mhm. Also man ist auf jeden Fall gut gesättigt.
Ja. Und was zahle ich?
235 Euro.
235 Euro.
Ja. Kann man nichts sagen.
Nee.
Für Estland ist viel Geld. Für deutsche Verhältnisse ist der Menüpreis sehr niedrig.
Absolut. Und in Estland gibt es aber auch schon eine ganze Reihe von Leuten, die sich das leisten mögen.
Absolut.
Und können.
Ja, ja.
Ich meine, man muss ja auch sagen, Estland, da passiert ja auch viel. Ne? Da sind ja auch viele Startups.
Ja, ja,
nach wie vor, glaube ich.
Ja.
Und ihr seid ja auch technologisch ziemlich weit vorn, ne?
Also das, was ich am allermeisten geliebt habe, wo ich darüber bin, und alles läuft noch nur noch digital ab.
Ja.
Ja, nur noch digital. Und da gibt's kein Lauf mehr zum Amtsgänge. Du machst alles nur noch per Mobile ID.
Firmengründung innerhalb von fünf Minuten.
Ja. Auch mit der Gesundheits-ID, was ja in Deutschland da sehr, sehr lang diskutiert worden ist, was ich eigentlich verstanden habe, ganz ehrlich. Weil wir haben das schon seit vielen, vielen Jahren, wo im Endeffekt in dem Personalausweis mit dem Chip auch die Krankenakte mit drin ist.
Ja.
Ich meine, ein Polizist kann nicht sehen, was in der Krankenakte ist. Im Krankenhaus kann ich sehen, was in der Polizeiakte ist.
Nee,
aber wenn ich jetzt mal umfliegen sollte, und da muss man mal ganz ehrlich sein, es gibt ja positive und negative Punkte, was man immer diskutieren kann. Aber wenn ich jetzt umfliegen sollte und ich liege am Boden und der Notarzt kommt und nimmt meine Karte raus, ja, meine ID-Karte, put den Check-in.
Guckt sich deine Vorgeschichte
genau,
an.
Der kennt die Vorgeschichte, der weiß die Medikamente.
Eben.
Wenn du Medikamente hast, es hilft, es kann Menschen retten.
Ja. Naja, total.
Anders eine.
Also wie du sagst, es hat Vor- und Nachteile, aber manchmal ist es ja, manchmal verkantet sich ja so eine Diskussion so.
Richtig.
Und wenn man es neu einführen will, und in Estland war es, glaube ich, damals so, man hat ja bei Null angefangen, man musste eine komplett neue Infrastruktur bauen.
Richtig.
Und da hat man es gleich richtig gemacht.
Ja.
Oder so, wie es jetzt vielleicht die Neuzeit erfordert.
Ja.
Was ich, glaube ich, auch erinnere, ihr fahrt dort auch kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel. Finde ich auch super.
Ja.
Ja, wir als Touristen natürlich nicht, aber das ist auch okay. Und ich meine, Tallinn ist natürlich zumindest die Altstadt, ist nicht so gut zu befahren oder gar nicht.
Ja.
Ne? Und insofern muss man dann auch eben sehen, dass man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkriegt.
Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo hingehe in einer anderen Stadt, dann benutze ich nicht unbedingt die öffentlichen. Ja, dann nehme ich meistens ein Taxi.
Ja, okay.
Ja, und da muss ich sagen, die Taxis in Estland sind super billig.
Ja.
Ja, ja, wenn du da 7 Kilometer von mir zu Hause bis zum Airport fährst, zahlst du 7 Euro. Fünf Euro.
Das ist unschlagbar.
Ich meine, das ist nichts.
Nichts. Wo geht denn die Geschichte hin? Die baltische Küche bzw. die nordische Küche? Also ich meine, werden wir da noch mehr von hören?
Ich denke mal auf jeden Fall in der Zukunft. Und ich denke auch mal, durch den Ansporn mit dem Michelin Guide wollen viele Gas geben. Wollen sich weiterentwickeln. Mhm. Die Welt kommt ja eh immer kleiner. Ich meine, heutzutage, wenn jemand nach Finnland geht, um dort zu arbeiten, der braucht eine Stunde, bis er zu Hause ist.
Ja.
So, die Welt kommt kleiner und man sieht viel mehr. Die ganze Impact, der ganze Knowledge kommt viel mehr rein. So, ich denke mal, man kann schon einiges in Zukunft erwarten von der Baltics.
Zwei Fragen noch. Du hast gesagt, bei dir zu Hause gab es immer sehr, sehr gutes Essen. Schweinsbraten, Spätzle und so weiter. Was ist denn das Gericht, das dir sofort in den Sinn kommt? Der Geruch von Heimat. Welches Gericht würdest du da wählen? Welches ist das, das dir sofort in den Sinn kommt?
Also auf jeden Fall ist es der schwäbische Kartoffelsalat.
Der schwäbische?
Ja, und Leberkäse.
Ja?
Ja, weil meine Mutter hat den besten schwäbischen Kartoffelsalat gemacht, wo man sich nur denken kann. Also sensationell. Und dann natürlich, klar, als Schwabe Spätzle.
Ja.
Ja, Käsespätzle. Ist auch ganz oben in der Liste.
Ja. Ja. Welches Restaurant würdest du, musst du noch unbedingt besuchen? Das heißt, was du dir auf die Fahne geschrieben hast, wo du unbedingt hin willst. Oder Region, kann auch eine Region sein.
Also wo ich unbedingt hingehen will, und das ist mein nächster Trip tatsächlich, ist in Wien, Johann Amador. Ich war bei Johann Amador 3-mal essen und für mich ist er einer der besten Köche der Welt.
Ja.
Ich habe jedes Mal, wo ich da rausgegangen bin, muss ich sagen, war wirklich absolut sensationell. Und da war ja auch bei mir in Tallinn, wir haben da vorher Dinner gemacht.
Okay, ja.
Und auch als Typ, er ist einfach ein geiler Typ. Und
Dann grüße ihn mal von mir unbekannterweise und ich komme ihn auch mal besuchen und interviewe ihn mal. Cool. Es sei denn, du sagst, dass man kann mich empfehlen.
Ja, absolut, absolut. War ein sehr, sehr, sehr spaßiger Podcast.
Und jetzt noch, ich hatte dir ja vorhin erzählt, ich habe ja das Projekt Oma Liebe gemeinsam mit Monika Fuchs. Du hast, sie war ja bei dir auch und ihr habt zusammen gedreht. Sie kommt ja auch heute Abend zum Good Food Festival und das gibt ein großes Hallo nachher, ne?
Absolut. Ja. Ich habe sie ja gefragt, ob wir heiraten in Tallinn.
Mal gucken, ach, du warst das?
Ja, mal gucken, ob sie sich noch erinnern kann.
Ja.
Ich kann es liebe, Frau.
Aber ne, dann hast du Christa auch mit mir zu tun. Ne?
Okay. Aber ich glaube, sie hat auch nicht vor, nach Estland zu ziehen.
Ah ja, Fernbeziehung läuft
nicht. Ne? Ja, Fernbeziehung läuft gar nicht.
Okay. Matthias, ich bedanke mich.
Danke.
Ich dachte, wir haben eine halbe Stunde. Es ist jetzt ein Stündchen geworden. Ne?
Ja.
Und du bist ganz entspannt. Ich meine, du bist ja gleich dran mit deinem Aal, Blumenkohl und Cherry.
Ich habe alles fertig.
Hast du alles mitgebracht?
Ja, logisch. Ich bin da, wenn du so eine Reise angehst.
Was willst du hier auch da rumbasteln? Ne?
Nein, das macht gar keinen Sinn.
Hast du denn jemanden aus deinem Team mitgebracht?
Ja, habe ich. Aber bis am Samstagabend hatte mein Küchenchef noch Service. Und ich bin ja am Freitag schon angeflogen.
Ja.
Und der hätte heute kommen sollen. Und der Flug hat Verspätung gehabt. Und jetzt ist er in Stockholm sitzen geblieben.
Oh nein.
Ja, ja.
Oh nein, der Arme.
Ja.
Und jetzt macht er sich einen schönen Abend in Stockholm?
Ja, nee, jetzt hat er irgendwann mal einen Flug wieder zurück nach Tallinn genommen.
Du Scheiße.
Aber jetzt gestrandet in Stockholm.
Ach du Scheiße.
Dann habe ich da erstmal gesagt, trink mal ein paar Bier an der Bar und dann flieg wieder zurück. Kannst sagen, du warst in Stockholm.
Gab es keinen Direktflug mehr?
Nee, ich glaube, ich habe gar keinen Direktflug mehr gesehen.
Nee?
Bin ich ehrlich. Auch meine Flüge war irgendwo hier Kopenhagen und Stockholm.
Okay.
Das sind so die Stops.
Ah. Ich komme mit dem Auto wieder. Ich bin ja mal rund um die Ostsee mit diese Baltic Sea Circle Tour gefahren.
Wie lange brauchen wir
da? Wir sind gefahren 17 Tage, 9000 Kilometer. Aber wir waren auch am Nordkap und wir waren auch damals noch, das war 2017, in Murmansk.
Okay.
No? Also wir haben so die ganz weite Strecke gemacht. Naja, aber man kann ja auch mit nach Helsinki.
Richtig,
mit der Fähre und dann einmal rüber, nochmal runter.
Ja.
Das ist man schon bei dir.
Ja.
Super, machen wir.
Alles klar.
Mein Lieber.
Ciao, moin.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.